Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend, Ben Salomo. Er war ein Star in der deutschen Hip-Hop-Szene und hat den Battle-Rap erfunden. Gleich spreche ich mit ihm über den Hamas-Terror in Israel und über antisemitische Nachklänge in deutschen Schulen. Außerdem berichten wir über eine neue Show im Berliner Friedrichstadtpalast und stellen zwei neue Filme vor, darunter Der Schatten von Caravaggio von Michele Placido. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel beschäftigt uns alle. Die sichtbare Brutalität der Aggressoren, die fassungslos macht. Das große Leid der Opfer, die ungewisse Lage der Geiseln. Keiner kann sich bei uns vorstellen, welche Horrorszenen sich auch in diesen Minuten abspielen. Immer klarer wird, und auch das ist äußerst beunruhigend, dass der Hamas-Terror jetzt auch in unserem deutschen Alltag angekommen ist, bei pro-palästinensischen Demonstrationen oder auch auf deutschen Schulhöfen. An Berliner Schulen gibt es schon lange ein Antisemitismusproblem, schreibt heute die Süddeutsche Zeitung. Jetzt kocht dieser Konflikt wieder richtig hoch. Welche Vorurteile, Gefühle, Aggressionen werden da sichtbar? Darüber möchte ich nun mit dem Musiker Ben Salomo sprechen. 1977 in der Stadt Rehovot in der Nähe von Tel Aviv geboren und in Berlin aufgewachsen. Er hat eine große Karriere in der Hip-Hop-Szene gemacht. Salomo hat die Konzertreihe Rap am Mittwoch gegründet, bei der im sogenannten Battle Rap bekannte und auch unbekannte Rapper um die besten und krassesten Texte wetteiferten. Und 2018 hat sich der Musiker aufgrund eines stetig zunehmenden Antisemitismus aus dieser Hip-Hop-Szene zurückgezogen. Und seitdem macht er an Schulen mit Performances und Vorträgen Aufklärungsarbeit über Antisemitismus und Rassismus. Jetzt ist er am Telefon. Einen schönen guten Abend, Ben Salomo.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Der Hamas-Terror vom Wochenende. Was hören Sie denn in diesen Stunden aus Israel von Verwandten und Freunden ganz aktuell?
Also das ist wirklich eine Situation, die es sie sehr an die Dinge erinnert, was die Großeltern erlebt haben. Also derartige Pogrome und solche Abschlachtungen, Babys, die ja geköpft und verbrannt werden und diese unfassbaren Gräueltaten, das sind eigentlich Dinge, die man eigentlich nur so bei der Wehrmacht, der SS gesehen hat und beim IS. Und jetzt ist es in Israel geschehen, in einer Anzahl, die auch einfach das größte Massaker an Jüdinnen und Juden ist nach der Shoah. Das zeigt halt einfach endlich, dass die Leute recht hatten, die einfach all die Jahre gesagt haben, die Hamas ist eben nicht irgendwie bloß nur eine radikal-islamische Bewegung oder so etwas. Nein, es ist eine blutrünstige Terrororganisation, die einfach dem IS in nichts nachsteht.
Und es sind keine Kämpfer, die da Verbrechen gemacht haben, sondern Terroristen.
Das sind absolute Mörder, Verbrecher und Terroristen, keinerlei Kämpfer. Wer diese Terminologie heute noch verwendet, beteiligt sich an der Verharmlosung dieser Terrorakte.
Ben Salomo, gestern waren Sie im Rahmen der Israel-Woche der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg in zwei Schulen. Welche Stimmung haben Sie da erlebt? Welche Diskussionen haben Sie geführt?
Das ist sehr interessant gewesen. An der einen Schule habe ich eine Gruppe von Jugendlichen gehabt, davon auch welche, sage ich mal, mit einem Hintergrund, der in die Region seine Wurzeln hat. Und da gab es auf jeden Fall sehr heftige Propagandanarrative in den Köpfen bei manchen. Beispielsweise wurden da halt eben die Terroristen der Hamas irgendwie schon so als eine Art Freiheitskämpfer gesehen. Es wurde einfach gefährliches Halbwissen überhaupt über die Geschichte Israels reproduziert, bestenfalls, oder im schlimmsten Fall halt wirklich heftige Propagandageschichten. Das ist sehr, sehr schwer, denn über die sozialen Netzwerke und auch teilweise über die Familien erreichen diese Kinder solche Lügen, Geschichten, Halbwahrheiten, geschichtliche Auslassungen und natürlich ganz heftige Propaganda schon in sehr frühen Jahren. Das war an der einen Schule. Aber an der einen Schule konnte ich dann auch mit Fakten und, sage ich mal, einem sachlichen Gespräch und auch historischen Kontextualisierungen durchaus bei diesen Jugendlichen auch etwas aufzeigen. Und zwar eben, dass es nicht irgendeine Rechtfertigung gibt für so eine bestialische Brutalität. Das entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Diese Terroristen wachsen seit Kindheitstagen Tagen an, wirklich seit dem Kindergarten, wachsen sie auf mit einer Indoktrinierung, die bereits eben in den Kindergärten beginnt, dann weiterhin über die Schulen geht und dann im Endeffekt in Ferienlagern, in Sommerlagern werden sie da regelrecht zu Terroristen, zu so einer Art Söldnern ausgebildet. Und ich habe Ihnen das anhand von Videos zeigen können.
Also so wie Sie es schildern, Ben Salomo, gelingt es Ihnen bei manchen Schülerinnen, Schülern ja wirklich auch mit Argumenten durchzudringen, bei manchen gelingt es vielleicht nicht. Hängt das also von der Schule ab? Hängt es von den Lehrerinnen, Lehrern ab?
Die Lehrerinnen und Lehrer haben eine sehr große Rolle. Beispielsweise habe ich auch oft erlebt, dass wenn man an einer Schule ist, wo die Lehrer selbst derartige Propaganda oder Einseitigkeiten im Kopf haben, wirken sie natürlich auf die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld ein. Und wenn ich dann da hinkomme und die Fakten auch aufzeige, gibt es dann durchaus auch manchmal Schülerinnen und Schüler und übrigens auch unabhängig von ihrem Hintergrund. Also das können auch, biografiedeutsche Schülerinnen und Schüler sein, wo die Eltern und Großeltern seit Jahrhunderten sich in der regionalen Anbau fortgepflanzt haben. Ja, also dass da halt leider dann eben auch solche Narrative weiter verfestigt im Kopf sind. Ja, manchmal auch vermengt mit diesem Schuldabwehr-Antisemitismus, reicht ja mal, warum müssen wir jetzt hier irgendwie überhaupt Verantwortung übernehmen zum Bezug auf Antisemitismus und erst recht, ja, Warum sollten wir uns überhaupt für Israel solidarisieren?
Sehen Sie da strukturelle Probleme in den Lehrplänen zum Beispiel? Gibt es da Lücken?
Absolut. Also es ist wirklich, und ich war an über 500 Schulen in Deutschland, in ganz Deutschland und auch in all Schulformen, wir haben definitiv ein strukturelles Problem. Die Lehrerausbildung ist absolut unzureichend, um dem Problem habhaft zu werden. Und übrigens nicht nur dem Antisemitismus. Wenn man Vielfalt möchte in Deutschland, wenn man Diversität möchte in Deutschland, wenn man Menschen aus anderen Ländern haben möchte in Deutschland, wunderbar, eine super Sache, bin ich dafür. Aber da muss man auch bedenken, dass die Menschen, wenn sie aus Ländern kommen, wo beispielsweise im Schulsystem Judenhass propagiert wurde, dass dieser Judenhass ja nicht an dem Überschreiten der Grenzen unbedingt abgelegt wird. Oder wenn da beispielsweise, wie im Syrien geschehen, verschiedene Fraktionen in Syrien selbst gegeneinander den heftigsten Krieg geführt haben, bedeutet das, wenn sie nach Deutschland flüchten, dass diese Konflikte teilweise auf dem Schulhof weiter ausgetragen werden. Das erlebe ich, dass mir Lehrerinnen und Lehrer erzählen, dass bei jesidischen Schülern an der Schule plötzlich andere syrische Flüchtlinge mit einem anderen Hintergrund diese Jesiden dann wiederum heftig anfeinden. Das trägt sich auf dem Schulhof aus, oftmals in den Schulklassen. Und Lehrerinnen und Lehrer sind überhaupt nicht ausgebildet für solche politischen Konflikte, die von überall her dann irgendwie auch in die Schulen kommen.
Ben Salomo, ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main, die hat heute im Deutschlandfunk die verhaltenen Reaktionen in Deutschland auf das Blutbad kritisiert.
In der kulturellen Sphäre vermissen Jüdinnen und Juden doch Empathiebekundungen. Denn das muss man einfach sagen, das Massaker, was die Hamas angerichtet hat, führt zu einer massiven Retraumatisierung und Verunsicherung, auch hier in Deutschland.
Fehlende Empathie, sagt Miriam Wenzel. Manche sprechen auch von einem Schweigen in der Kulturszene. Sehen Sie das auch so?
Das kann ich absolut bestätigen. Und das ist nicht bloß nur in der Kulturszene so. Gucken wir mal so ein bisschen in den sozialen Netzwerken rein. Da geht es sogar noch weiter als nur zu Stille, sondern wir haben halt auch wirklich Zustimmung oder Rechtfertigungen für diesen widerwärtigen, brutalen, bestialischen Terror. Wenn wir uns mal anschauen, wie Leute sich hier in Deutschland für verschiedene Themen einsetzen, auf die Straße gehen, Solidarität bezeugen, das sehen wir für Israel und die Opfer dieser bestialischen Morde bislang noch nicht.
Haben Sie eine Erklärung für diese Zurückhaltung?
Das haben wir ja auch bei der Documenta gesehen. Das, was im Vorfeld geschieht, da wird Propaganda und Feindbildkonstruktion gegen Israel gezeigt. Das wird deshalb auch gezeigt, weil die Menschen ja irgendwie, die das aufzeigen, diese Ansichten haben. Und nun sind die zur Tat geschritten, die ebenfalls diese Ansichten haben. Und dann wird natürlich im Stillen das vielleicht eben auch gut gefunden oder richtig gefunden und eben keine Solidarität gezeigt.
Ben Salomo, das, was Sie gerade gesagt haben oder worüber wir gesprochen haben, das klang alles sehr, sehr düster. Wie kommen wir denn da irgendwie raus? Was können Sie uns denn als Musiker mit diesem Hintergrund, mit diesen Erfahrungen mit auf den Weg geben?
Jetzt ist genau der Moment. Mit nie wieder, das ist jetzt hier der Moment. Deutschland und die Menschen hier, die Anständigen, die das verstanden haben, die eigentlich den Gründungsmythos dieser Bundesrepublik damit eigentlich vor ihren Augen sehen, müssen dieses nie wieder heute und jetzt und in den nächsten Tagen mit ihrer Solidarität aufzeigen. Wenn das nicht geschieht, wenn das jetzt an diesem Zeitpunkt nicht geschieht, ist der Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland nichts wert.
Der Hamas-Terror in Israel und der Nachhall in Deutschland. Der Musiker Ben Salomo war das. Herr Salomo, Dankeschön. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ich möchte mal kurz aus der Financial Times Deutschland zitieren. 2010 gab es diese Zeitung noch. Das Wirtschaftsblatt hatte auch einen guten Kulturteil und hat damals über René Polesch geschrieben. Seit 15 Jahren geistert Polesch durch die Theaterlandschaft und hat mit seinen Dramoletten von Flensburg bis Stuttgart fast alle Abonnenten verprellt, dafür aber ein völlig neues Publikum gewonnen, die missratenen Kinder von Dieter Thomas Heck und MTV. Und nun, Jahre später, die Financial Times Deutschland gibt es schon lange nicht mehr und René Polesch, er ist seit 2021 Intendant in Berlin an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Seine Inszenierungen verprellen keine Abonnenten mehr, sie begeistern allerdings auch nicht mit unbedingter Frische. Doch wer weiß, vielleicht ist ihm am Abend mal wieder ein richtiger Polesch-Querschläger gelungen. Sein Thema Fantomas, der legendäre Verbrecher, skrupellos, brutal und einfallsreich. André Mumot hat für Fazit die Premiere besucht, ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Mumot, guten Abend.
Guten Abend.
Polesch, der Regisseur, inszeniert die Stücke, die er als Autor entwickelt und geschrieben hat. Was hat er denn aus dieser Kriminalfigur von Thomas gemacht?
Einen sehr langen Abend. Also das muss man erstmal vorausschicken, weil das ist ein absolutes Novum. Das hat es tatsächlich noch nie gegeben. Dieser Abend hat 2 Stunden 45 Minuten gedauert. Das ist eine kleine Revolution im Polesch-Kosmos. Es gibt ja so wahnsinnig viele Inszenierungen und Stücke von ihm.
Also kein Dramolett.
Das ist kein Dramolett, aber man sollte auf diese Dramolette vielleicht auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, um zu verstehen, was da gerade passiert. Weil das ist wirklich das Besondere an Polesch gewesen. Früher, ich erinnere mich an ein Stück, was mir besonders gut gefallen hat, Mädchen in Uniform vor vielen Jahren, damals mit Sophie Reuss in Hamburg. Das hat noch nicht mal eine Stunde gedauert. Und das waren diese ganz konzentrierten, knappen, geistig klaren, intellektuellen Theaterkabarettabende im Grunde genommen, durchsetzt von den Zitaten aus der Popkultur und Filmszenen. Das macht er in gewisser Weise immer noch, aber es ist immer größer geworden. Und jetzt hat es plötzlich eine vollkommen neue Dimension, auch der Weitschweifigkeit. Das ist ein Abend, in dem wirklich viel und lange geredet wird.
Und zwar über Fantomas, dieses Phantom.
Richtig, also dieser Fantomas geistert auch tatsächlich durch die Aufführung. Es gibt dazu zwei Newcomer, Sonja Weißer und Campbell Kaspari, die sind in diesen Fantomas-Kostümen unterwegs, so in Kapuze, schwarzem Ganzkörperanzug und Cape und tauchen halt immer wieder auf und legen das natürlich auch ab und fangen an mit den anderen Darstellern, also mit Katrin Angerer, Benny Klaasens und Martin Wuttke zu spielen. Es werden viele lange ausführliche Texte gesprochen über diesen Fantomas und was der gerade so macht und ob man ihn ins Gefängnis kriegen kann oder nicht. Es wird aber auch aus russischen Romanen zitiert, es wird aus dem Nashville-Film zitiert von Robert Altman. Es eine ganz große Rolle spielt die Serie The Americans. Da geht es um ein Paar, was in der amerikanischen Vorstadt so tut, als wären es amerikanische Spießer. In Wahrheit handelt es sich um russische Spione. Es geht also viel um Russland. Das wird alles immer so munter herbeizitiert. Auch das Großrussische Reich, dass das im Moment etwas mit unserer aktuellen Wirklichkeit zu tun hat, erfährt man nicht. Das ist alles sehr abstrakt und es fehlt eigentlich das, was so typisch war früher für Polesch, die genauen philosophischen, soziologischen Auseinandersetzungen. Es ist ganz viel Textmaterial.
Munter herbeizitiert, haben Sie gesagt. Hat der Abend schon durchaus was Munteres auch? Heiterkeit?
Ja.
Satire?
Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also es ist ein Abend, der natürlich mit dem Humor, Gott sei Dank, auch arbeitet, für den Polesch auch steht und für den auch die Darstellerinnen und Darsteller stehen. Und die können sich auch entfalten. Es gibt eine Szene, das Besondere an Fantomas ist ja, dass er jede beliebige Gestalt annehmen kann, sich ständig verkleidet und die Identität wechselt, was auch ein interessantes Thema sein könnte, was aber für mich inhaltlich jetzt sich nicht so vermittelt hat. Aber es gibt einen langen Monolog von Martin Wuttke, wo er alle nur erdenklichen körperlichen Merkmale aufzählt, die es überhaupt gibt und die auch pantomimisch darstellt, von allen möglichen Gebrechen und Körpergrößen. Und das ist eine fantastische Szene gewesen, die vor allen Dingen bei den Mitspielern Mitspielerinnen und Mitspielern auf der Bühne für so viel Heiterkeit gesorgt hat, dass die sich also gar nicht mehr eingekriegt haben. Das Publikum hat dann applaudiert. Allerdings, wie insgesamt auch an diesem Abend, hatte die Soufflöse, die muss man mal namentlich nennen, Elisabeth Zumpe, sehr viel zu tun. Die stand mit auf der Bühne und hatte den Darstellerinnen und Darstellern viel Unterstützung zu liefern.
Das heißt, der Abend ist so gerade fertig geworden.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir offensichtlich keine Töne bekommen haben von der Volksbühne, dass wir nicht reinhören konnten jetzt, weil man eben wirklich noch bis zum Schluss dran gearbeitet hat. Aber René Polisch hat auch was gewagt. Also bei all den Schwächen, die ich jetzt aufgezählt habe, muss man sagen, es ist eine mutige Inszenierung von ihm. Er springt da in gewissermaßen über seinen Schatten. Ich hatte das Gefühl, es ist so in den Geist der alten Volksbühne von Castorf wieder hineingehorcht worden. Leonhard Neumann hat das Bühnenbild entwickelt, der Sohn von Bert Neumann, dem berühmten Bühnenbildner der Volksbühne. Das ist auch so ein riesiges Castorf-artiges Wohnhaus, was wir da sehen, ein bisschen minimaler gehalten und es wird auch ganz viel aufgenommen mit der Videokamera und dieser klassische Volksbühnencharakter dieser Aufführung, der ist sehr, sehr, sehr deutlich.
Also ein ganz, ganz langer Polisch-Abend, ungewöhnlich lang, außergewöhnlich lang, ja. Hat er getragen, das Thema?
Also ich habe meine Schwierigkeiten damit gehabt, weil ich eben die ganze Zeit gedacht habe, das wird nicht komprimiert zu einer Aussage oder zu klaren Themen. Es ist eben dieses viele Gerede über irgendwelche Russen, Ivan Ivanovich und man weiß nie, von wem die da eigentlich reden. Das hat mir gefehlt. Aber es entwickelt sich auf die Länge der Inszenierung trotzdem ein ungeheurer Charme. Das liegt an den Darstellern, natürlich an Katrin Angerer, an Benny Klaasens und Martin Wuttke, aber auch zum Beispiel an Campbell Caspery, den muss man mal erwähnen. Das ist ein ganz toller, junger Darsteller, der da perfekt reinpasst in dieses polnische Universum, weil die eben auch diese Trockenheit, diese Ironie, den Witz haben. Die können diese langen Szenen immer wieder mit so einer herzlichen, fröhlichen, humorvollen Art brechen, dass man sich auch doch wieder wohlfühlt. Und ich glaube, das ist ein Experiment, was in eine interessante Richtung führt. Offensichtlich baut René Polisch da sein Universum ein bisschen größer.
Fantomas von René Polisch an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. André Mumot hat für Fazit die Uraufführung besucht und darüber berichtet. Dankeschön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht DT64.
This is the voice of America.
100 Jahre Radio.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Hier ist die Sendung Zeltplatzrhythmus. Hier ist der Zeltplatz Bansin-Ückeritz. Wir sind da. Da sind wir.
Sommer 1967. Mit Beginn der Ferien startet die erste Radio-DDR-Ferienwelle. Das Funkhaus Rostock sendet in den folgenden Jahren, immer von Mai bis September, eine Mischung aus Musik, Unterhaltung, Service und Regionalnachrichten für die Ostseeurlauber. Häufig live aus den Urlaubsorten.
Die Radio-DDR-Ferienwelle begrüßt ihre Gäste auf dem Zeltplatz Bansin. Natürlich auch im Namen der Räte der Gemeinden Ückeritz und Bansin, die mit uns gemeinsam dieses schöne Strandfest vorbereiteten.
Wir heißen Sie recht herzlich willkommen an der Ostseeküste auf der Bäderinsel Usedom, das Tanzorchester Astoria.
100 Jahre Radio.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es ist immer wieder erstaunlich, dass es wichtige Institutionen gibt, die erst jetzt auf die Idee kommen, ihre nationalsozialistische Vergangenheit wissenschaftlich untersuchen und bewerten zu lassen. Das jüngste Beispiel, das Bundespräsidialamt. Vor 78 Jahren ging die Nazizeit zu Ende und heute nun hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Jenaer Historiker Norbert Frey in Schloss Bellevue die Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojektes dazu vorgestellt. Die Einzelheiten von Sebastian Engelbrecht.
Schon vor 13 Jahren gehörte Norbert Frey zu den Autoren einer vielbeachteten historischen Reflexion über die Geschichte des Auswärtigen Amtes im und nach dem Nationalsozialismus. Jetzt legt der Jenaer Historiker für neuere und neueste Geschichte einen Band über den Umgang des Bundespräsidialamtes mit der nationalsozialistischen Vergangenheit vor. 2019 beauftragte der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Frey damit.
Ein Bundespräsident soll Orientierung geben, auch für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und dafür ist Beschäftigung mit der Vergangenheit Und ich finde eben auch mit der Vergangenheit des Bundespräsidialamtes unabdingbar. Die historische Verantwortung endet ja nicht vor der eigenen Haustür.
Auf Steinmeiers Initiative wurden Norbert Frey und seinen Mitarbeitern die nötigen Mittel für ihre Recherchen zur Verfügung gestellt. Ob sie direkt aus dem Haushalt des Bundespräsidialamts kamen, sagte Frey nicht. Jedenfalls forschten Frey, seine Kolleginnen und Kollegen in 34 Archiven, vor allem im Bundesarchiv in Koblenz, wo die Bestände des Präsidialamts aufbewahrt werden. Unterm Strich bescheinigt der Historiker den Bundespräsidenten von Theodor Heuss bis Richard von Weizsäcker, nur so weit reicht die Untersuchung, große Bedeutung im Blick auf die Deutung der Geschichte Deutschlands im Nationalsozialismus.
Und das sollte sich nachgerade zu einem Merkmal des bundesdeutschen Wegs der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit entwickeln.
Die Reden von Theodor Heuss waren Meilensteine für den gesellschaftlichen Umgang mit der Vergangenheit. Schon im Dezember 1949 forderte der erste Bundespräsident, die Deutschen dürften die Nürnberger Gesetze, den Synagogenbrand, den Abtransport von jüdischen Menschen in den Tod nicht vergessen. Auch Heuss' Nachfolger Heinrich Lübke setzte sich gegen den Schlussstrich unter die NS-Geschichte ein, erwartete aber von den Juden Versöhnung als Gegenleistung für deutsche Wiedergutmachung.
Wann immer sich Heuss mit der Autorität seines Amtes zur nationalsozialistischen Vergangenheit äußerte, tat er dies im Sinne der Etablierung und Bekräftigung politisch-moralischer Normen und Grenzen.
Der dritte bundesdeutsche Präsident, Gustav Heinemann, machte sich durch Versöhnungsbesuche in den Nachbarländern um die Aufarbeitung der Geschichte verdient. Dessen Nachfolger Walter Scheel und Karl Carstens gerieten als ehemalige NSDAP-Mitglieder ins Zwielicht und wirkten als solche beim Blick zurück befangen. Überraschender als diese in Grundzügen bekannten Einordnungen sind Norbert Freys Einblicke ins Innere der Bundespräsidialbürokratie. In Heuss' zweiter Amtszeit waren 6 von 11 leitenden Mitarbeitern und der Amtschef ehemalige Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei.
Je höher der Dienstrang, desto dichter die Reihen der Ex-Parteigenossen.
Und am Aufbau des Amtes war bis 1965 auch eine Mitarbeiterin des sogenannten Euthanasie-Programms des NS-Staates beteiligt, also an der systematischen Ermordung behinderter Menschen.
Christel D. hatte seit 1940 im Zuchthaus Brandenburg und später in Bernburg-Saale sogenannte Trostbriefe an Angehörige von Ermordeten geschrieben und tiefen Einblick in das Tötungsgeschehen erlangt. Bei ihrer Einstellung verschleierte sie diesen Sachverhalt.
78 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft gelingt es dem Bundespräsidenten also, ein selbstkritisches Werk zur Verstrickung seines Amtes ins Unrecht zu befördern. Die Umstände der Buchvorstellung im Schloss Bellevue allerdings fordern Kritik heraus. Weder geladene Gäste noch Journalisten durften nach den Vorträgen Steinmeiers und Freys Fragen stellen. Eine Diskussion fand nicht statt. Nicht einmal beim anschließenden Empfang war der Autor der Studie für Fragen zu sprechen. Transparente Aufarbeitung von Geschichte funktioniert so nicht. Die Frage zum Beispiel, wie unabhängig der Autor arbeiten konnte, der im Auftrag des Hausherrn tätig war, bleibt offen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Kölner Filmemacher Christoph Böll ist im Alter von 74 Jahren in Bochum gestorben. Gleich mit seinem Debütfilm Der Sprinter von 1983 hatte er für Aufsehen gesorgt, das Thema brisant, Homosexualität im Fußball. Böll, der ein Neffe von Heinrich Böll war, hat fürs ZDF 2 Produktionen in der Reihe Das kleine Fernsehspiel gedreht, außerdem Dokumentation und Musikfilme. Christoph Böll, im Alter von 74 Jahren ist er gestorben. Und nun weitere Kulturnachrichten von Frederik Wirwig.
Bund, Länder und Kommunen planen erstmals einheitliche Vorgaben für Klimabilanzen von Kultureinrichtungen. Kulturstaatsministerin Roth, die Kulturminister der Länder sowie kommunale Spitzenverbände unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung in Berlin. CO2-Emissionen, Einsparpotenziale und nachhaltige Strategien sollen so vergleichbar werden. Roth sagte, es sei ein entscheidender Schritt, um perspektivische Klimaziele für den gesamten Kultur- und Mediensektor zu setzen. Die Vereinbarung basiere auf von Expertengruppen erarbeiteten Grundlagen. Ende September hatte Kulturstaatsministerin Roth in Berlin bereits eine Anlaufstelle mit Beratungs- und Weiterbildungsangeboten für die Kulturbranche im Bereich Klimaschutz eröffnet. Das Theaterhaus Jena ist am Abend in Berlin mit dem Theaterpreis des Bundes in der Kategorie Stadttheater und Landesbühnen ausgezeichnet worden. Das Haus überzeuge strukturell ebenso wie künstlerisch-ästhetisch, suche sowohl zeitgenössische Augenhöhe als auch stadtgesellschaftliche Nähe, heißt es in der Begründung der Jury. Die Schauspielerin, Regisseurin und künstlerische Co-Leiterin des Theaterhauses Jena, Lizzie Timmers, sagte im Deutschlandfunk Kultur, ihr Haus schaffe die Verbindung in die Stadtgesellschaft, indem es Themen von dort aufgreife und auf die Bühne bringe, teilweise auch mit Gruppen aus der Stadt.
Zum Beispiel haben wir mal eine ganz schöne alte Eckkneipe, so ein bisschen DDR in Trier noch. Wenn wir dann gehört haben, die macht zu, haben wir gefragt an der Wertung, können wir vielleicht das ganze Interieur, also Tresen, Tischdecken, alles vielleicht überkaufen, wenn sie es wegwerfen und dann auf die Bühne stellen. Und dann haben wir einen Vorstand gemacht über diese Kneipe und ja, eigentlich sind dann so alle Leute, die mal in diese Kneipe waren, in jener legendäre Kneipe gewesen, sind dann zu uns gekommen.
Die Schauspielerin, Regisseurin und künstlerische Co-Leiterin des Theaterhauses Jena, Lizzie Timmers. Der Theaterpreis des Bundes ist mit insgesamt 500.000 Euro dotiert. Die Preisträger verpflichten sich, die Prämien für die weitere künstlerische Programmarbeit oder für die Verbesserung der künstlerischen Produktionsbedingungen zu verwenden. Im Wettbewerb mit Streamingdiensten hat sich das ZDF mehrere öffentlich-rechtliche Partner in Europa gesucht, um gemeinsam Hochglanzserien zu produzieren. In dem neuen Netzwerk New Eight vereint das ZDF neben Sendern aus 5 skandinavischen Ländern auch je einen aus den Niederlanden und Belgien. Jährlich seien 8 hochwertige Dramaserien geplant, 2 davon federführend durch das ZDF, wie dessen Programmdirektion mitteilte. New Eight sei die bislang größte europäische Allianz zur Koproduktion von Serienstoffen. Ab 2024 sollen die ersten Serien gezeigt werden.
Falling in Love heißt die neue Show im Berliner Friedrichstadtpalast. Und in diesem Theater wird programmatisch nicht gekleckert, sondern geklotzt. Laut eigener Aussage war die Uraufführung die teuerste Produktion in der Geschichte dieses Palastes. 2 Jahre soll sie die Produktion auf der größten Theaterbühne der Welt mit knapp 3000 Quadratmetern laufen und natürlich auch so einiges Geld einspielen. Und es gibt noch mehr Superlative. Swarovski-Kristalle glitzern auf der Bühne. Die Kostüme hat der Pariser Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier entworfen. Und bei diesen ausstattungsprallen Ankündigungen ist es selbstverständlich zu vermuten, die Zuschauerin, der Zuschauer soll in Bann geschlagen werden, soll überwältigt werden. Elisabeth Nehring, kurz nach dem Ende der Premiere live aus dem Friedrichstadtpalast zugeschaltet. Frau Nehring, hat das denn funktioniert? Sind Sie überwältigt?
Ja, also überwältigt, ich würde mal sagen, in einem ambivalenten Sinne. Das war jetzt doch ein ganz schön langer, über 2,5-stündiger Showritt durch eine Welt der Farben und der Glitzersteine und natürlich der zum Teil sehr tollen Kostüme, aber auch ein Ritt durch eine mitunter auch für Showverhältnisse recht einfach gestrickte Geschichte, die dann zwischendurch auch noch so ein bisschen den Faden verloren hat. Und es war ein Ritt durch eine Fülle an Show-Acts, von denen ich zwischendurch den Eindruck hatte, sie müssen jetzt auch noch untergebracht werden, vor allen Dingen im zweiten Teil. Also ich bin so ein bisschen reingegangen und hatte die Hoffnung, angesichts der Weltlage so ein bisschen Eskapismus betreiben zu können und bin rausgekommen und denke gerade, na, so richtig hat es nicht funktioniert.
Dann fangen wir bei der Beschreibung doch mal bei den Kostümen an. Wie sehen die aus? Was haben Sie da erlebt?
Ja, also Jean-Paul Gaultier ist hier natürlich der Designer der Stunde und ich würde auch mal sagen, das große, extrem große Aufgebot an Prominenz aus Showbusiness, Fashion und Politik ist sicherlich seinem Namen zu verdanken heute Abend. Er hat ja viele Kostüme selbst entworfen, aber auch kuratiert, das heißt jüngere DesignerInnen mit einbezogen, zum Beispiel Sascha Frolova, die einige der extravagantesten Kostüme für Falling in Love entworfen hat. Und Sie haben es schon gesagt, das Glitzern ist eines der visuellen Hauptelemente. Das heißt, wir sehen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, so hautenge Catsuits, Miliz mit langen, schlanken Schleppen, mit über den Hals hinausragenden Brustpanzern, runde Kragen, aus denen die Köpfe rausschauen, verschiedenste Kopfbedeckung, ballonartig, spitz zulaufend. Wir sehen so Röcke im Stile von Tuniken, Silber oder sonst wie farbende, glänzende Anzüge mit Reptilienrücken, alienartige Umkleidung der Köpfe und so weiter. Und natürlich einige der Keypieces von Jean-Paul Gaultier, diese ganz spitz zulaufenden BHs, das kennen wir noch von Madonna. Und für mich die tollsten Kostüme waren aber eben die von der Sascha Frolova, die wirklich ganz fantasievolle, bunte Latex-Kostüme gefertigt hat, die auf den ersten Blick so ans Bauhaus erinnert haben, weil die eben so mit luftballonartigen Elementen den Körper verändern, also so Ausbuchtungen machen, tropfenförmig oder spitz oder rund, und die sich die ganze Zeit mitbewegen. Also die haben wirklich Spaß gemacht.
Jetzt möchte ich natürlich wissen, worum es ging. Welche Geschichte wird denn erzählt in Falling in Love?
Ja, also ich versuche es kurz zu machen. Es geht um eine Figur namens Yu. Die wird dargestellt von dem jungen Tänzer Callum Webdale. Und Yu ist ein Poet, der genau wie sein Darsteller nicht hören kann. Und der lebt in einer Stadt der drei Farben, Blau, Rot und Grün. Und die stehen für Lebensstile, die sich scharf voneinander abgrenzen. Und dieser junge Poet Yu, der gehört nun weder zum einen noch zum anderen und auch nicht zum dritten. Und er versinkt und trifft auf einer Art Reise durch verschiedene Welten auf eine Frau namens, jetzt kommt's, Me, also You and Me, in die er sich verliebt. Und dann nimmt so das Glück seinen Lauf, sage ich mal. Ich sage mal, im Endeffekt will diese Story eine Geschichte der Diversität erzählen, der Vermischung und Verbindung von Kulturen, der Überwindung von Trennung und scharfer Abgrenzung. Also Liebe entsteht da, wo man sich verbinden darf, egal wie man ist. Und das ist ja eigentlich eine gute Message, sage ich mal. Würde mal sagen, die nur fast jeder unterschreiben kann. Aber leider findet Autor und Regisseur Oliver Hoppmann dafür doch recht viel stereotype Bilder, muss ich sagen. Also Mie ist so eine junge Frau, die sinnlich, verführerisch und unangepasst sein soll und auch 100% genauso agiert, wie man sich es dann so im Klischee vorstellt. Und das begegnet einem doch recht häufig.
Jetzt wollen wir natürlich auch gleich über die Show-Elemente sehen, reden. Ich möchte hören, was Sie dazu sagen. Aber zuvor wollen wir ein bisschen Musik hören. Ein kurzer Titel, der uns das Theater zur Verfügung gestellt hat, Live It Up. No one can hold you back, shining like a light right through the cracks. You are now in your prime, this is your time. Live it up, do it your way. Live it up until the break of day. Raise your glass and toast. Ja, dieser Titel, der geht noch eine ganze Weile so weiter. Das klingt so ein bisschen nach musikalischer Stangenware, wenn ich das mal etwas bös ausdrücken darf. Frau Nehring, was war das für eine Musik? Was haben Sie da gesehen an Tanz und Akrobatik, an Show?
Ja, also man merkt es ja schon, ja, man will die ganze Zeit so mitwippen und das ist noch so im besten Falle, sage ich mal. Also das ging zum Teil schon auch ganz gut zusammen. Am besten geht das interessanterweise immer so in den in Anführungsstrichen klassischen Szenen. Es gab heute auch wieder zu Beginn des zweiten Teils die berühmte Girl Line, auf die freut man sich ja immer. Also wenn da 30 oder mehr Frauen in einer Reihe die Beine werfen. Ich muss leider sagen, das ist immer noch irgendwie ein Knaller, der schon seit 100 Jahren immer wieder zieht und auch beim Publikum wirklich also einen riesigen Jubel ausgelöst hat. Es wird auch zum Teil toll getanzt, vor allem Callum Webdale, der gehörlose Hauptdarsteller, ist ein richtig guter Tänzer. Es wird zum Teil auch gut gesungen, aber insgesamt, muss ich sagen, gab es vor allen Dingen im ersten Teil doch auch ganz schön viele Längen, sehr ruhige Szenen, wo dann eben so diese Story so ein bisschen auserzählt werden soll. Da hat aber das Timing wirklich nicht immer funktioniert und alles, was so an Show dann nochmal aufgebracht werden muss, wird im zweiten Teil nachgeholt. Also Girlline, Luftakrobatik, Trampolinspringen. Und irgendwann das Erscheinen des größten Kristalls der Welt. Und da ist man dann aber auch irgendwann echt erschlagen und denkt, nu ist aber mal gut. Und wo bleibt jetzt die Geschichte gerade? Ja. Also ich gehe auch jetzt hier heute Abend so ein bisschen raus und weiß noch nicht so ganz genau, wo mir der Kopf steht, 30 Minuten nach Ende.
Viel hilft viel, wird ja oft behauptet. Also das trifft auf diese Produktion, wenn ich sie richtig verstanden habe, Frau Nehring, nicht ganz zu.
Ja, vielleicht hätte man, ich wünsche mir ja immer, also vor allem bei angesichts der Politprominenz hier heute Abend, also es gab ja hier mehrere Abgeordnete des Deutschen Bundestages, abgesehen natürlich mal vom Berliner Abgeordnetenhaus, was fast, ich hätte jetzt beinahe gesagt, versammelt da war. Da würde ich mir mal wünschen, dass sie so eine Florentina Heutzinger, eine richtig coole Choreografin, mal einladen in den Friedrichstadtpalast und dass die hier mal so richtig so auf die Pfanne haut, hätte ich beinahe gesagt. Also, dass mal was rauskommt, was so ein bisschen neben der Spur ist und was ganz Unerwartetes bringt. Und das mit Jean-Paul Gaultier, also das wäre jetzt mal meine Idee für die Zukunft. Genau, aber so viel hilft auch nicht immer ganz viel, stimmt.
Falling in Love im Berliner Friedrichstadtpalast. Elisabeth Nehring hat die Uraufführung gesehen. Frau Nehring, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Diese Woche kommen gleich mehrere Filme etablierter europäischer Regisseure und Altmeister in die Kinos. Jörg Taschmann hat sich die neuen Filme von Luc Besson und dem Italiener Michele Placido ausgesucht. Der Franzose Luc Besson, der ist ja bekannt zum Beispiel durch seine Filme Nikita, Leon oder auch Das fünfte Element. Und vor kurzem hat er beim Festival in Venedig ein Comeback gefeiert mit seinem neuesten Werk Dogman. Darin geht es um einen jungen Mann, der Hunde mehr liebt als Menschen. Ist das wieder, Jörg Taschmann, so ein typischer Außenseiter, die der Regisseur Luc Besson ja so liebt?
Ja, eigentlich schon. Das hat er ja schon öfter gemacht. Also in Nikita und in Leon, da war es ja einmal eine Auftragsmörderin, die umgedreht worden war vom französischen Geheimdienst und dann so ein solitärer, aber eigentlich gutmütig naiver, von Jean Reno verkörperter Auftragskiller Leon. Und oft lassen sich ja die Filme von Luc Besson so in einem Satz beschreiben, weil es eigentlich nicht darum geht, welche Geschichten er erzählt, sondern wie er sie erzählt und auch mit welchem Look er sie erzählt. Und in Dogman geht es wirklich um einen an den Rollstuhl gefesselten jungen Mann, Douglas, der ist auch noch Drag Queen, lebt in einem Industriegebiet zusammen mit Hunderten von Hunden, die er irgendwie abgöttisch liebt und die ihm aufs Wort gehorchen. Hören wir doch mal kurz in den Trailer rein.
Ich mochte Verkleidungen schon immer. Das macht man so, wenn man nicht weiß, wer man wirklich ist, oder? Man erfindet eine Vergangenheit, um seine eigene zu vergessen.
Kannten Sie noch jemanden? Jemand, der Ihnen ein bisschen Zuneigung entgegengebracht hat?
Ein Kind holt sich Zuneigung, wo es sie kriegt. Sie sind meine Babys. Soweit ich das beurteilen kann, haben Sie nur einen Fehler. Sie vertrauen Menschen.
Und dieser Douglas, der ist jetzt in die Fänge der Polizei geraten mit dem Truck voller Hunde, wird dann erstmal verhaftet. Eine junge Psychiaterin, Afroamerikanerin, kommt zu ihm und irgendwie öffnet er sich dieser Frau und erzählt ihr eigentlich seine Lebensgeschichte. Er hat schon als Kind sehr unter Gewalt gelitten, vor allem sehr gewalttätigen Vater, gespielt von Clemens Schick, dem deutschen Schauspieler, der diesen Bösewicht, also so ein Bilderbuch-Bösewicht, auch sehr bedrohlich verkörpert. Und dann hat er aber in einem Heim zu Shakespeare gefunden, zur Schauspielerei, und hat dann in einem Hundeheim gelebt, sich um die Hunde eben liebevoll gekümmert und auch dafür gesorgt, dass die eben nicht umgebracht wurden, wie das Heim aufgelöst wurde. Und Luc Besson vermischt hier so eine Geschichte einer traumatischen Kindheit mit so einem rasanten Action- und Rachefilm. Und dieser Film ist Drama, manchmal auch so eine durchgeknallte Komödie und Comic in einem.
Das ist eine wirklich bizarre Geschichte. Nun ist ja die Glaubwürdigkeit einer solchen Geschichte, glaube ich, nicht entscheidend. Geht denn, und das ist vielleicht wirklich die wichtige Frage, geht denn dieser Genre-Mix, den Sie da erwähnt haben, Jörg Taschmann, geht das auf? Kann man da wirklich von einem künstlerischen Comeback sprechen des Regisseurs?
Na, man muss vielleicht ein bisschen mehr über Luc Besson erzählen. Der ist wirklich so eine Ausnahmestellung im französischen Kino, fängt in den 80er Jahren an, ist Autor, Regisseur, Produzent, Control Freak, baut sich sein eigenes Studio, Europa, auch seinen eigenen Verleih, produziert dann für den Weltmarkt so Actionfilme und macht aber auch immer Filme selber. Und in seinem Universum geht es oft so um Groschenromangeschichten. Das sind eben die Geschichten von Nikita oder Leon, die ja auch schon so Kultfilme geworden sind. Und Dogman gehört in diese Reihe rein, spielt wieder in den USA und ich fand ihn dann schon erstaunlich sehenswert und war angenehm überrascht und ich fand, das war so eine Rückkehr zu seinen Wurzeln über so charismatische Außenseiter und das liegt hier natürlich ganz klar an den Darstellern, nämlich an Caleb Landry Jones, der diesen Douglas sehr eindringlich spielt, sehr berührend und diese eigentlich so künstliche Comicfigur dann mit sehr viel Leben ausstattet, sodass man Luc Besson dann diese Story auch abnimmt, also für mich durchaus eine Empfehlung.
Dogman von Luc Besson. Und damit kommen wir zum zweiten Film, Herr Taschmann, den Sie uns vorstellen. Michele Placido ist in Deutschland vor allem bekannt als Hauptdarsteller des Kommissars Catani aus der Erfolgsserie Allein gegen die Mafia. Placido dreht auch als Regisseur schon seit mehr als 30 Jahren regelmäßig Filme. Und diese Woche kommt nun Der Schatten von Caravaggio in die deutschen Kinos. Der Mythos also Caravaggio, dieser bildstarke Maler, der ja auch als vermeintlicher Mörder vom Vatikan zu Tode verurteilt wurde. Ein historischer Künstlerfilm. Ist diese Produktion vielleicht etwas gediegen und ja auch bildungsbürgerlich geraten?
Eigentlich überhaupt nicht. Und wenn man sich den Regisseur Michele Placido anschaut, der hat eben auch Filme über die Mafia zum Beispiel gedreht, in ganz unterschiedlichen Facetten, war auch mal in der Berlinale im Wettbewerb mit einem dieser Filme. Und hier hat er nun ein sehr leidenschaftliches Werk über einen wirklich auch Vollblutkünstler, Lebemann gedreht, bisexuell, Raufbold, Trinker, der so voll aus dem Leben geschöpft hat, also so, wie man sich einen Maler eigentlich nicht vorstellt. Und hier ist auch der Look wirklich ganz toll, weil er streckenweise auch diese Gemälde nachstellt, die Caravaggio gemalt hat und auch das Licht sehr schön nachsetzt. Also optisch ist der Film schon mal wirklich sehr ansprechend. Und er geht in die Armutsviertel von Rom oder Neapel, wo eben Caravaggio Bettler, ausgestoßene Prostituierte, hat Modell stehen lassen und für Skandale gesorgt hat, weil Maria Magdalena, da stand eine Prostituierte Modell und das passt dem Vatikan nicht. Und dann ist er in eine Rauferei verwickelt, tötet einen, das ist eigentlich Notwehr, aber das wird ihm als Mord ausgelegt. Er wird also als Freiwild vom Vatikan verfolgt. Jeder dürfte ihn umbringen und dann flieht er nach Neapel. Neapel ist damals noch in spanischer Hand. Da hat er eine Gönnerin gespielt von Isabelle Huppert. Aber er wird von einem Ermittler, der immer der Schatten genannt wird, da eben auch dieser Titel des Filmes, wird er eben verfolgt, der so eine polizeiliche Untersuchung führt und entweder das Urteil des Vatikans bestätigen oder revidieren soll.
Machen denn auch die Darstellerinnen und Darsteller die Qualität dieses Filmes aus?
Ja, also Riccardo Scamaccio, einer der wirklich größten italienischen Stars der letzten Jahre, das ist so ein Vollblutschauspieler, der gern nochmal übertreibt, aber hier passt das dann irgendwie. Jedenfalls, wenn man an diese Caravaggio-Figur glaubt und diese Interpretation so annimmt, dann sieht man Louis Garrel, französischer Schauspieler, der spielt eben diesen Schatten, der ist so ein eiskalter, aber doch komplex angelegter Ermittler, so ein asketischer Kirchenmann, so das Gegenstück. Dann, wie gesagt, Isabelle Huppert spielt so eine Gönnerin Caravaggios und obwohl dieser Film irgendwie Künstlerporträt, Drama und Thriller ist auch viel Erotik drin und mich hat es dann doch irgendwie überzeugt, weil da so eine Sinnlichkeit drin steckt und der Film ist wirklich spannend und es ist auch so ein tragisches Schicksal irgendwie, ein sehr dramatisches Schicksal, weil eigentlich will Caravaggio nur wieder zurück nach Rom und dann gibt es eben auch um Freiheit der Kunst, um kunstfeindliche Diskurse durch die Kirche, aber natürlich auch die Frage, inwiefern eben ein Künstler, was ist der für ein Mensch und kann man Werk und Künstler trennen, das stellt sich dadurch auch automatisch. Insofern, was beide Filme gemeinsam haben, die sind eher so grobe Geschichten, aber irgendwie so toll und liebevoll gemacht. Das ist Genre-Kino, das ist jetzt nicht unbedingt Kino für Ästheten, aber mich haben beide Filme ganz unterschiedlich angesprochen.
Der Schatten von Caravaggio von Michele Placido. Zwei neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann. Dankeschön.
Sehr gern.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Das Herz bricht, titelt die Wochenzeitung Die Zeit, in der Sruja Shalev, die bekannteste israelische Gegenwartsautorin, wie es heißt, schwer erträgliche Einzelheiten über den Angriff der Hamas auf Israel ausbreitet. Doch überspringen wir den oft geschilderten Mordrausch, hören wir auf die Anklage, die Shalev erhebt. Im Krieg von 2023 sind wir einer extremen, zügellosen Regierung ausgeliefert, an deren Spitze Benjamin Netanyahu steht, den in den letzten Jahren nur noch interessierte, wie er seinem Strafprozess entkommen kann. Wie konnten dieser Ministerpräsident und seine unsäglichen Kabinettsmitglieder es wagen, unser aller Schicksal aufs Spiel zu setzen? Sie waren von den Ereignissen ja völlig überrascht, wir hingegen weniger. Wir, die liberale Öffentlichkeit, wir haben immer davor gewarnt, dass dieser Ministerpräsident den Staat schwächt, dass unsere Widersacher diese Schwäche erkennen und zuschlagen werden. Das wurde auf den Demonstrationen gesagt, das wurde in Artikeln geschrieben, das stand in blutigen Buchstaben an der Wand. Sruja Shalev in der Zeit, in der Jens Balzer einen ganz anderen Vorwurf erhebt. Balzer erinnert an die Solidarität der Techno-Club- und Rave-Szene nach den Anschlägen auf den Bataclan-Konzertsaal in Paris 2015 und den LGBTQ-Club Pulse in Orlando ein Jahr später und fährt fort. Nach dem Massaker auf dem Supernova-Festival in der Negerwüste passierte nun hingegen nichts. In der Techno-Community herrscht dröhnendes Schweigen. Kein prominenter DJ, keine Produzentin, kein Club, keine Veranstalterin hat bisher Stellung bezogen. Wo man sonst spontan die Regenbogen-Pride-Fahnen in den sozialen Netzwerken hisst, herrschen Business und Geschwätz as usual. Es sei denn, man macht es wie der amerikanische DJ-Superstar Juliana Huxtable, nicht-binäre Symbolfigur des aktuellen Achtsamkeitstechno. Auf Instagram solidarisierte Huxtable sich mit der palästinensischen Gegenwehr gegen die israelische Apartheid, die, so muss man es denn wohl verstehen, auch Mord und Vergewaltigungen rechtfertigt. Für Balzer steht fest, wer das Massaker in der Negerwüste jetzt beschweigt oder relativiert, kann sich aber in Zukunft auch alles Gerede von Inklusion und Diversität sparen. Alle, die daran geglaubt haben, die linke Clubkultur der Gegenwart habe etwas mit Empowerment und Emanzipation zu tun, müssten sich spätestens jetzt das Scheitern dieser Idee eingestehen. Passenderweise, fragt die Wochenzeitung der Freitag, verharmlost die Linke den Terror aus Gaza? Nein, antwortet Pepe Egger. Ist es eine Verharmlosung, wenn man sagt, die Geschichte der Gewalt in Gaza beginnt nicht am 7. Oktober? Oder die Entmenschlichung, die hier zutage tritt, ist selber Ergebnis einer Geschichte der Gewalt? Es ist ja kein Zufall, dass der Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen kommt. Es hat Gründe, warum die fortwährende Besatzung und Entrechtung von Millionen von Menschen zu immer neuer Gewalt führt. Diesen Zusammenhang zu verstehen, bedeutet ja nicht, die Gewalt zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Ja, die Linke verharmlost den Terror, meint dagegen Leander F. Badura. Es ist nicht zu leugnen, viele Palästinenser und ihre Unterstützer finden es richtig, wenn jüdische Zivilisten ermordet werden. Davor verschließt die Linke seit Jahrzehnten die Augen. In der Tageszeitung erkennt die Autorin Anastasia Tichomirova unterdessen im Terror der Hamas ausdrücklich auch einen Krieg gegen die Frauen. Ähnlich wie der Iran unterdrückt die Hamas systematisch alle, die keine muslimischen Männer sind. Die Hamas sieht sich mit ihrem Geldgeber nicht nur in Frauenverachtung, Queerfeindlichkeit und antimoderner Rebellion vereint, sondern auch in ihrem eliminatorischen Antisemitismus. All diese Elemente waren auch Bestandteile der feigen Angriffe auf israelische Zivilist-Innen, unter denen besonders Frauen als minderwertiger, ungläubiger Feind markiert wurden. Der weibliche Körper wird zum Schlachtfeld, zur Austragung des eigenen Religionskrieges. Die Waffe ist sexualisierte Gewalt. Anastasia Tichomirova in der Taz. Kaum zu glauben, aber in der Süddeutschen Zeitung verbreitet der Autor Ofer Waldmann, ehemals Hornist des West Eastern Divan Orchestra, mit Blick auf Hamas und Israel so etwas wie Zuversicht. Für Zitate bleibt keine Zeit mehr, aber worauf Waldmann hinaus will, steht schon in der Überschrift. Sie lautet: Aus Trümmern eine neue Welt flicken.
Der Blick in die Feuilletons von Ardo Orzesek. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.